Ja, recht schönen guten Morgen. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Ich grüße auch die, die aus der Reha hierher gekommen sind. Die habe ich beim Eingang kennenlernen können und freue mich, dass doch einige Kurgäste heute da sind. Vielen Dank auch für die Einführung zum Thema »Er ist unser Heiland«. Und die Gnade Gottes sei mit uns an diesem Morgen, die Liebe des Heilandes und die Gemeinschaft untereinander. Amen. Versprich es mir. Promise me, God. Promise me, Dad. So lautet der Titel eines Buches, das im letzten Jahr aus dem Amerikanischen übersetzt worden ist in das Deutsche. Es ist der Buchtitel von dem jetzigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der über sein persönliches Schicksal und über Hoffnung am Rande des Abgrunds schreibt. Ein sehr bewegendes, emotional berührendes Buch, zu dem ich gerne am Anfang der Predigt einiges sagen möchte. Ich habe es gelesen. Es war ja im vergangenen Spätherbst die Wahl. Das habt ihr sicher alle auch mitbekommen und verfolgt. Es ist ja auch interessant gewesen, wer kommt als Nachfolger, wird das schaffen oder, nun ja, das nur als Nebenbemerkung am Rande. Es war der Sommer 2013. Da musste Joe Biden mit seinen Söhnen Beau und Hunter in die Klinik nach Chicago gehen. Dort sind die ersten Scans von seinem Gehirn, also am Kopf, gemacht worden. Und dort in Chicago hat man den Tumor festgestellt. Alice, Ehemann, das ist ja dann die Tochter aus der zweiten Ehe mit Jill Biden, er ist selber auch Arzt und hat also die Diagnosen festgestellt, ein Lymphom bzw. ein Glioblastom. Das ist ein unheilbares Krebsleiden. Wir werden es nachher auf einer Folie sehen, das ist so ein schwieriger Begriff, das können wahrscheinlich nur Mediziner oder Krankenschwestern, die auch hier sind, die ich kennengelernt habe beim Eingang, wahrscheinlich nachvollziehen, was das für eine Diagnose bedeutet. Und Joe Biden schreibt in seinem Buch über Beau, seinen Sohn, Mitte 40, ich weiß nicht mehr ganz genau das Alter. Er ist gebräunt, er ist ein junger Mann, ist fit, er sieht gut aus. Und wie schwer es zu verstehen ist, dass es ihm so schlecht geht. Und eine riskante Operation steht nun an, um den Tumor zu entfernen. Und so schreibt dann Joe Biden: Ich habe keine Kontrolle mehr über das Geschehen. Der Neurochirurg sagt tatsächlich, es ist ein Glioblastom, Grad 4. Joe Biden sagt, er ist ja ein gläubiger Christ, ein tiefgläubiger Katholik. Er greift zu seinem Rosenkranz und bittet Gott, gib mir Kraft, um diese Sache überhaupt zu überstehen und um mit dieser Krankheit fertig zu werden. Die Prognose, Beau, sein Sohn, der eine politische Karriere auch vor sich hatte, er wollte kandidieren als Gouverneur in Delaware, wo ja Joe Biden auch herkommt und wohnt mit seiner großen Familie. Er hatte das Schlimmste vom Schlimmen. Und es gibt einen aggressiven Behandlungsplan. Die Standardprognose bei Glioblastom, kaum eine Aussicht. Und auch die prozentualen Wahrscheinlichkeiten, geheilt zu werden, also ganz, ganz schlecht. Es war ein Kampf. Der Kampf um Beau, um seinen Sohn. Und dennoch schreibt er weiter, bleibe am Ball, kämpfe für das, woran du glaubst und gib nicht auf. Und 2015 ist es dann tatsächlich geschehen, ist eine unglaubliche Leidensgeschichte, die ich also euch nur empfehlen kann, wer Interesse hat, das mal zu lesen. Ich leihe es auch gerne aus, dieses Buch. Und es ist geschehen, also Beau ist dann zwei Jahre später, 2015, verstorben. Und er schreibt eben auch Joe Biden über den Kampf und über die Hoffnung auf einen kleinen emotionalen Rettungsring, an den sie sich nur klammern konnten, auch wenn in diesem Rettungsring nur noch wenig Luft enthalten war. Er schreibt sogar, wie er auf der Suche war nach einem Talisman, nach einem Götzen beispielsweise, andere Götter, die vielleicht helfen könnten. Wie schafft man es ein zweites Mal, so schreibt er, vielleicht habt ihr ja auch seine Lebensgeschichte ein wenig verfolgt, als er in jungen Jahren seine Frau und zwar eine Tochter bei einem schweren Unfall tödlich verunglückt sind, also auch die verloren hat. 40 Jahre etwa war das her. Und nur wenige Jahre später, ein politischer Freund und Weggefährte von ihm, der John McCain, also unter der Regierungszeit von Obama, hat dann dieselbe Diagnose erfahren, Glioblastom Grad 4, unheilbare Krankheit. Warum ich das so erzähle, es hat mich einfach persönlich selbst ergriffen und berührt, diese Geschichte und vor allem auch zu sehen, wie eben so ein Mann in dieser Position ein aktuelles Beispiel eines frommen Menschen, der ja auch jeden Sonntag in die Kirche geht, das habt ihr sicherlich auch verfolgt und wissen die meisten, und so auch nach außen hin seinen Glauben bekennt. Ja, ihr Lieben, das ist ein Beispiel, eine aktuelle Geschichte. Und wir werden am Schluss der Predigt sehen, dass es aber auch Hoffnung gibt. Versprich es mir, promise me dead. Das heißt, er soll durchhalten. Und er hat ja dann auf die erste Kandidatur als Präsident verzichtet während dieser schweren Leidens- und Krankheitszeit seines Sohnes. Und erst in der nächsten Amtsperiode 2020 kandidiert. Und nun, ihr Lieben, jetzt mute ich euch einen Szenenwechsel zu. Es ist die biblische Geschichte aus Johannes 5, liebe Gemeinde. Wir hören Worte aus dem Johannesevangelium, die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag der Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte: Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5. Ja, ihr Lieben, was für eine bewegende Szene. Diese Geschichte ist eine Illustration in einem antiken Kurort. Und wir leben ja die meisten in einem modernen Kurort in Bad Nauheim. In einem Badehaus passiert diese Geschichte. Vielleicht war es auch eine Zisterne. Wir sind also in Jerusalem am Teich Bethesda. Dieses Heilungswunder aus dem Johannesevangelium, in Klammer, das ist Sondergut, das heißt, wir finden diese Geschichte nur bei Johannes, ist also eines der bekanntesten im Neuen Testament. Hier enthüllt sich die Barmherzigkeit Gottes, die das Verlorene sucht und das Verwundete und Kranke heilt. Jesus kommt also zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem. War es das Passafest, also Ostern? War es das Pfingstfest, Schawot, oder das Laubhüttenfest im Herbst, Sukkot? Johannes lässt es offen. Und im Bereich der nördlichen Stadtmauer Jerusalems, nahe beim Schaftor, liegt also das wiederentdeckte Bethesda. Heutige Ausgrabungen zeugen davon. Und wer von euch schon mal dort war in Jerusalem bei einer Israelreise, der wird die Ausgrabungen wahrscheinlich gesehen haben in der Altstadt, ganz in der Nähe vom Löwentor. Jesus kommt dorthin. Er sieht die kranken Menschen. Er sieht sie barmherzig an und einfach menschlich, wie in einem Krankenhaus. Naja, antik, also wir müssen uns schon 2000 Jahre nochmal zurückversetzen in diese Zeit. Bethesda, das heißt das Haus des Erbarmens. Es ist also eine Welt der chronisch kranken Menschen, der Behinderten oder sagen wir besser der gehandicapten Menschen. An dem Teich spielt womöglich die Sabbatfrage gar keine so ganz große Rolle. Aber es gibt eine ganz andere unbarmherzige Regel in Bethesda. Nämlich, man muss der Erste sein, wenn sich das Wasser bewegt. Blinde, Lahme und Ausgezehrte, sie alle rechneten ja mit ihrer Heilung. Von Zeit zu Zeit bewegte sich das Wasser, wir haben es gehört in der Schriftlesung, durch einen Engel wurde das ausgelöst. Das Wasser wirbelte dann so richtig auf, man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, sicher, wenn man im Schwimmbad ist und das sind ja manchmal so diese Strudel, wo man sich ja auch gerne dann massieren lässt. Also ich kann mir das gut vorstellen, ich gehe selber auch gerne schwimmen und manchmal möchte man auch die Erste sein, damit sie ja noch unter den Strahl kommt. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, wie das ist, aber es waren ja kranke Menschen. Ja, und die zweite Welt der Gesunden und Normalen. Für sie ist die Sabbatruhe von höchster Bedeutung. Die Einhaltung des Sabbatgebotes sogar wichtiger als die Tatsache, dass hier die Menschen geheilt werden. Also fehlt es im Grunde hier wirklich an Menschlichkeit. Jesus ist der Heiland. Seine Zeichen und Wunder dienen ja der Heilsgeschichte. Gott wirkt durch Jesus, auch am Sabbat. Denn Jesus, der Vater und der Sohn, sie bilden eine Einheit. Dieses Thema der Einheit, das finden wir, wenn wir das Johannesevangelium mal von A bis Z durchlesen. Durchgängig. Das ist sogar markant bei Johannes. Der Vater und ich sind eins. Denn Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Liege und fang an zu gehen. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, nahm sein Bettzeug und lief los. So lesen wir es in der Übersetzung von Roland Werner, inzwischen ja Professor, Doktor der Theologie, in der Übersetzung das Buch. Auf das Wort Jesu hin wird der Kranke gesund. Nicht durch das Wasser letztlich, wollen wir uns das nochmal festhalten. Auf das Wort Jesu wird der kranke Mann gesund. Was glauben die Deutschen über Jesus? So gab es mal eine Umfrage aus des Norddeutschen Rundfunks mit Margot Käßmann und dem Arzt Hirschhausen, Eckhard von Hirschhausen. Und das Ergebnis dieser Umfrage ist eigentlich ganz erstaunlich. 89% glauben doch tatsächlich, dass er gelebt hat. 43%, dass er von den Toten auferstanden ist. Also das fand ich doch beachtlich. Fast die Hälfte. Und 37% glauben, dass er Kranke, Blinde und Lahme geheilt hat. Und wir haben es im Eingang gehört, es gibt ja viele Heilungsgeschichten im Neuen Testament. In den Evangelien, in der Apostelgeschichte, die Heilung des Lahmen bei Petrus und Johannes, wenn ihr euch daran erinnert, Apostelgeschichte 3. Es ist eine tolle Freizeitlektüre, vielleicht gerade auch für die, die jetzt Ferien haben, einfach sich nochmal intensiver diesem Thema nachzugehen. Im Dialog mit Jesus, der den Kranken sieht, heißt es, bei Jesus bist du angesehen. Und das tut einfach gut. Bei Jesus bist du angesehen. Das gibt dem Leben wirkliches Ansehen. Willst du das? Willst du gesund werden? Ich finde, Jesus provoziert an dieser Stelle doch geradezu. Und er holt den Kranken hier am Teich Bethesda aus seiner Lethargie. Was für eine Frage an einen Menschen gerichtet, der schon 38 Jahre lang chronisch krank ist, in den Hallen gelebt hat. Und wisst ihr, was ganz erstaunlich ist? Es ist das erste Mal eine Heilungsgeschichte von einem Menschen, der keinen Namen hat. Auch Jesus spricht ihn ohne Namen an. Herr, ich habe keinen Menschen, so die Antwort des Langzeitkranken. Und damals gab es ja noch kein Handy, kein Smartphone, mit dem sich der Mensch hätte bemerkbar machen können. Oder per WhatsApp einfach mal so schnell eine Nachricht schicken. Wie es um ihn steht, ja, keinen Menschen zu haben, was das bedeutet, vielleicht kennt ihr ähnliche Geschichten. Oder betrifft es euch persönlich? Ich habe keinen Menschen, Herr. Wenn wir manchmal Menschen besuchen zu ihrem 80. oder 90. Geburtstag, ja, da wird der Freundeskreis immer kleiner. Und ich kann mich erinnern an einen Besuch, hatte ich mir auch vorgestellt, es gibt eine ganz große Kaffeetafel. Ich komme dann dahin, ins Altenheim war das. Und da war eine Frau bei ihr, wahrscheinlich eine Schulfreundin noch aus der Grundschulzeit. Ich habe keinen Menschen. Und es ist gut, wenn wir dann einen Besuchsdienst haben, vielleicht auch hier in der Gemeinde, dass wir unsere Geschwister, die vielleicht auch nicht mehr in die Gemeinde kommen können oder zum Gottesdienst, dass wir sie besuchen. Und das geschieht ja auch. Und das ist gut so, dass wir sie anrufen, dass wir Besuche machen. Corona, die Pandemie, macht es ja wieder etwas möglich und lässt uns da mehr Raum. Ja, das hat mich doch auch sehr berührt und nachdenklich gemacht. Es gibt Menschen, die haben niemanden. Und dennoch ist es gut, wenn wir oben bleiben, wenn wir dranbleiben. Wenn wir wie Joe Biden sagen, gib nicht auf, sondern gib ab. Oben bleiben, auch wenn es aussichtslos scheint. Gib nicht auf, vertraue Gott. Und ich sage euch was, ich habe so eine Plakette lang auf meiner Herbstjacke hängen gehabt, da steht auch drauf, oben bleiben, in grüner Schrift. Und sie steckt ja sonst an meiner Jacke und ich habe es oft erlebt, dass die Leute mich auf diese Plakette ansprechen, auf den Text und die gucken dann auch nochmal genauer hin, oben bleiben. Und da steht drauf, Stuttgart, kein Stuttgart 21. Manche wissen ja, dass ich gebürtige Stuttgarterin bin und zu meiner Heimat ja auch stehe. Und über diese Plakette kommt es dann häufig zu einem Gespräch. Und mir geht es ja darum, deswegen trage ich die auch gerne, dass die Leute da nochmal schauen, oben bleiben. Ich möchte ja darauf hinweisen, wer mein Leben bestimmt. Auf Jesus sehen, nach oben schauen. Lueg ob sie so sagen, die Schweizer. Schau nach oben. Ja, das Vertrauen zu Gott, gerade in schwierigen Zeiten. Es ist eine Einladung nach oben von Gott, dran zu bleiben. 38 Jahre lang krank, keinen Menschen zu haben, der ihm hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Also das ist schon sehr mürbend. Ob heute Besuch kommt, Hat mich noch jemand lieb? Ihr kennt auch diese bohrenden Fragen, denke ich mal. Wäre ich doch gesund? Ja. Im hohen Alter, diese Fragen sind ja fast stündlich da. Täglich. Kann mir noch jemand helfen? Wenn ich doch nicht so einsam wäre. Ein Unheil kommt selten allein. Und ich möchte so ganz persönlich mal werden an der Stelle. Wenn du heute hierher gekommen bist und suchst nach Erlösung, weil du auf der Suche bist nach innerer Heilung, ja, dann stimmt es. Gott sieht dich an. Er sieht dich an. Er weiß um unsere Gebrechen. Und es heißt so schön im Psalm 103, er heilet alle unsere Gebrechen, was auch immer das konkret ist. 38 Jahre lang, vergleichbar mit der Wüstenwanderung Israels. Ist eine ganze Generation. Ja, eigentlich sind es schon fast zwei Generationen, wenn wir heute denken. Und wie lange kommen uns 2 bis 3 Wochen vor? Gerade dann, wenn wir auf etwas warten. Herr Jesus, ich warte auf dein Heil. In keinem anderen ist dieses Heil als in Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. So haben es die beiden Apostel, Petrus und Johannes, bekannt nach der Heilung des Gelähmten. Apostelgeschichte 4. Denken wir doch mal, die besten Jahre seines Lebens sind, könnte man sagen, dahin. Der Geheilte weiß aber später, dass es Jesus war, der ihn geheilt hat. Er hat sich geöffnet für das Heilsame und Jesus vertraut. Jesus traf ihn später im Tempelgelände und erzählte es auch den Anführern der Juden, dass es Jesus war. Und sein Gottesbekenntnis lautet jetzt: Mein Herr ist mein Heiland und mein Arzt. Und die Frage stellt sich, ja, er hat jetzt diese Heilsgewissheit. Es sind nicht irgendwelche andere Heilsbringer oder Götter. Es ist kein Rettungsring, der nur noch wenig Luft hat, der helfen kann. Es ist Jesus. Er ist der Heiland. Er ist der Retter, der Soter vom Griechischen her übersetzt. Papst Franziskus lädt ja die Menschheit und die Kirche mit seiner Haltung dazu ein, sich den Ärmsten, den Kranken und Schwachen hinzugeben, Barmherzigkeit zu üben, so wie wir es jetzt gehört haben in der Geschichte am Teich Bethesda. In schweren Zeiten, in Versuchungen brauchen wir starke Bilder, zum Beispiel das Bild vom Vater, der uns mit offenen Armen zur Liebe ruft. Den Sohn, der sich für uns hingibt. Und den Heiligen Geist, der in uns lebt. Martin Luther sagt, Anfechtung, also schwere Zeit, lehrt aufs Wort merken. Und darum, ihr lieben Leute, liebe Gemeinde, kann ich an der Stelle nur auch ermutigen, lernt Bibelworte auswendig. Er heilet alle unsere Gebrechen. Wir leben in einer unheilen Welt. Den Akku unseres Handys immer wieder aufladen, das ist ein Vergleich. Den Akku bei Gott aufladen heißt, die Stromquelle anzuzapfen, Gemeinschaft zu haben, Gebet. Gott will uns aufladen mit seiner Liebe und mit Vertrauen durch sein Wort. Ja, auch durch das gemeinsame Gebet und durch den Gottesdienst, so wie jetzt. Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, Herr, so ist mir geholfen. Ich gehe mal davon aus, dass auch viele hier sind, die davon berichten können, dass sie das im Laufe ihres langen Lebens auch erlebt haben. Und die jüngeren Menschen unter uns, die werden das auch bekennen können. Das Heil liegt außerhalb von mir. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Halt, mein Heil. Siehe, um Trost war mir doch sehr bange. Doch du hast dich meiner Seele angenommen, heißt es im Propheten. Und wer kennt es nicht, das berühmte Krankengebet aus Jakobus 5? Da heißt es: Leidet jemand unter euch, der bete, er singe Psalmen, er rufe die Ältesten der Gemeinde. Ist das irgendwie gängige Praxis in den Gemeinden? Aber Jakobus lädt uns dazu ein. Ja, wir dürfen uns gegenseitig auch anvertrauen. Er rufe die Ältesten der Gemeinde und das Gebet des Glaubens wird helfen. Gott hat uns, Halleluja, wer hat das gesagt? So ist es, ja. Schön, danke. Ja. Er hat uns die Kleider des Heils angezogen, Jesaja 61. Und nicht zuletzt aus der Offenbarung, er wird abwischen alle unsere Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Krankheit und Schmerz. Siehe, so sagt Gott, so sagt Jesus, ich mache alles neu. Ihr Lieben, eine wissenschaftliche Errungenschaft aus der Tel Aviver Universität, um die aktuelle Geschichte von Joe Biden jetzt abzurunden. 6 Jahre nach seinem Tod, also nach Bohs Tod, hat in Tel Aviv haben mehrere Ärzte und Wissenschaftler, Mediziner eine enorme Entwicklung und enorme Errungenschaft erreicht. Nämlich, sie haben Patienten mit Glioblastom, also aus dem 3D-Drucker, entworfen. Das heißt, für die Tel Aviver Universität, die können jetzt also praktisch ganz individuell an Patienten Heilung erzielen aufgrund dieser Therapien. Das macht auf jeden Fall Mut, die Mediziner und die Wissenschaftler an dieser Stelle und in der ganzen Krebsforschung. Sicherlich könnten jetzt Ärzte oder Mediziner das genauer und viel detaillierter uns wiedergeben, aber das ist ja gar nicht jetzt das Thema und der Punkt, sondern zu erfahren, dass Menschen auch in der Lage sind, weiter zu forschen. Und die Krebsforschung ist ja schon wahrscheinlich so alt wie die Krankheit selbst. Und mit einer aktuellen, sehr berührenden Geschichte aus dem Leben des amerikanischen Präsidenten habe ich ja die Predigt begonnen. Und die biblische Geschichte von der Heilung des Kranken am Teich Bethesda in dieser Säulenhalle zum Teil ausgelegt. Und möchte zum Schluss kommen und frage uns, bleiben wir dran? Wollen auch wir gesund werden? Wollen wir zu Gott kommen? Wollen wir heil werden in unseren Beziehungen, in unseren Familien, in den psychischen Erkrankungen, die weltweit in der Corona-Pandemie mit über 26% zugenommen haben? 36%. Und in unseren je eigenen Lebenslagen? Dann könnt ihr innerlich antworten, ja. Denn dein Glaube hat dir geholfen. Fürchte dich nicht. Dein Glaube an den Heiland hilft dir. Jesus ist der Herr deiner und auch meiner Lage. Wie wunderbar. Und sieh ihn an, sieh nicht auf deine Lage. Und ich wünsche uns diese Lebenseinstellung. Und ich träume von einer Gemeinde, in der ein heilbringender Glaube durch Jesus Christus Maßstab ist. So schöpfen wir doch für die kommende Woche neue Kraft, auch im Abendmahl, das wir miteinander feiern werden, in den spürbaren Zeichen Jesu, durch das Brot und durch den Wein oder eben durch den Traubensaft. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre uns in unseren Herzen und schenke uns seinen Frieden. Amen.